Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit dem Besten, um genau zu sagen, glaube ich, sogar der 40. Mein Name ist Torge und mir gegenüber sitzt wieder der wunderschöne Flo. Hallo Flo, wie geht's dir?
Hat Rollen mit dem Besten jetzt die Midlife-Crisis?
Fängt auf jeden Fall sicherlich bald an. Ich glaube, noch sind wir auf einem guten Weg und ich meine, wenn man ehrlich ist, ist 40 das neue 30. Von daher bin ich da eigentlich ganz, ganz entspannt.
Das klingt so wie diese Geburtstagskarten, die man irgendwann schickt. I don't know.
Ja. Alles Gute.
Mal gucken, ob jetzt so in 2-3 Folgen es heißt, ja, Rollen mit dem Besten hat jetzt ein Cabrio und ist jetzt wieder aktiv auf Tinder.
Und hat sich tätowieren lassen vielleicht.
Ja gut, da bin ich durch. Ja,
du bist durch, das stimmt. Ich bin ja noch ganz jungfräulich unterwegs. Bis irgendwann, wer weiß, was kommt.
Würdest du mich dich tätowieren lassen?
Kommt auf das Motiv an.
Ich finde es super, dass du nicht nein. Also, ne, du weißt ja, ich hab gar kein Talent, was sowas angeht. Das wird, glaube ich, auch richtig schief gehen. Aber.
Hast du denn schon mal gestochen selber?
Hey, ich habe mal selber bei mir so einen Strich machen dürfen.
Ja.
Und das war richtig blöd.
Weil der schief war.
Ja, nee, das war halt schon so in dem Motiv, dass das egal war, wenn du mal irgendwie ausfüllst oder so. Ne?
Ja.
Aber okay, das ist auch richtig komisch. Ne? Das war halt so. Ach, richtig dumme Story eigentlich. Ich lag halt da, wurde so gestochen, bla bla bla. Und mein damaliger Tätowierer war so, der hat sich auch gerade die Brust machen lassen und gemacht.
Also mit Tattoos oder so mit Vergrößern?
Nee.
Muss man ja fragen heutzutage.
Er hat die Tintenfläche vergrößert.
Okay.
Und dann irgendwann hat er so ein Spiel geguckt, meinte so, oh, irgendwie ist dann noch so eine Lücke an meinem Nippel. Dann hat so ein anderes Gerät genommen, hat es kurz angeschlossen, hat sich so kurz da. Kurz gestochen so, aber wir waren halt auch auf so einer coolen Basis, dass ich jetzt nicht irgendwie so gegen die Zeit tätowiert wurde, sondern es war einfach, mein Gott, passt schon, ne?
Ja.
So, kommt man auch ein paar Bier nebenbei trinken und so, alles war chillig. Und dann meinte ich immer so, hä, ist das nicht irgendwie voll kacke, dass du dich gerade selber gestochen hast? Ist das nicht richtig strange? Und er so, nö, ich mach das andauernd und bla. Und ich habe das so auch geübt am Anfang, so an meinen Knöcheln, wo das keiner sieht. Und dann meinte er so, willst du auch? Und ich so, hä? Locker nein. Und dann habe ich halt so ein Strichchen da gemacht.
Bei dir selber dann?
Ja, halt nur da so rein, so ein bisschen.
Okay.
Ja, war halt nix so, ne? Die Striche wahrscheinlich auch voll übertrieben. Vielleicht so ein Bruchteil von einem Millimeter. Einfach nochmal so.
Okay.
Aber nee.
Wo du so direkt gefragt hast, was für ein Motiv würdest du mir denn stechen wollen? Oder was glaubst du, wäre so ein Motiv, was mir stehen würde?
Passion ist ja das, Passion ist über die Brust.
Not gonna happen.
So. In so einem gotischen Schriftzug, so richtig eklig verschnörkt mit so ganz vielen Rosen. So eine Rose mehr als so viele Rosen, dass es hässlich ist und dann eine mehr.
Aber das sieht ja auch nur geil aus, wenn du das dann irgendwie farbig hast. Kannst du mich da mal ins Brot holen, weil das sind ja irgendwie die Überschriften irgendwie aus der Tattoo-Szene die letzten Wochen, Monate. Kann man jetzt sich nur noch mit, also einfarbig so, stechen lassen?
Ja, die müssen da die Farbe wechseln, ne? Weil da irgendwie Shit verboten wurde. Ja, ich habe auf Instagram und so gesehen, dass dass da irgendwie ein Aufschrei ist und so, I don't know. Also ich glaube schon, ja, du wirst dich immer noch farblich tätowieren lassen können, aber die Leute müssen halt oder die KünstlerInnen müssen halt ihr Produktportfolio wechseln.
Okay.
Was halt für viele Leute blöd ist, weil die viel Geld investiert haben, um den Vorrat anzulegen. Ne, weil wenn du bald kaufst, ist es günstiger. Ist halt blöd, wenn du jetzt dann wieder, ich weiß es nicht, 25 Liter Farbe hast und dann darfst du die wegschmeißen. Daher, keine Ahnung. Also das wird natürlich nicht zu Ende gehen. Daher können wir dich auch bunt machen. Das ist gar kein Ding, Torge. Aber ansonsten hätte ich eigentlich auch so gedacht, so vielleicht so eine norddeutsch-Seemanns angehauchte Pizzaslice.
Mit einem Fisch drauf dann oder was?
Ja, nee, so eine kleine Margarita-Pizza, die hat aber so ein Dreieck, ne? Und dann hat die so Beine und Arme und dann hat die vielleicht noch so einen Anker auf dem Arm oder irgendwie so ein dummes gestreiftes T-Shirt an.
Okay, ja, verstehe.
So, dann. Keine Ahnung. I don't know. Ich glaube, es gibt der einzige Weg, um das zu erklären, ist ein offenes Votum auf Instagram und Discord.
Genau. Ich glaube, wenn, würde ich ja fast eine Pizzaschaufel noch cooler finden.
Ja, oder das. Ich meine, Leute machen so sich auch Kochlöffel.
Ja, genau. Ja. Aber ja, noch hat mich das bisher irgendwie, ich habe das immer mal drüber nachgedacht, aber dann nie so das Motiv oder den Beweggrund gehabt, irgendwie jetzt loszuziehen und zu sagen so, ey, ich gehe jetzt in ein Tattoo-Studio und mach das. Aber wer weiß. So, die Midlife-Crisis kommt dann auch auf mich zu irgendwann wahrscheinlich. Hebe ich mir das bis dahin auf.
Und mein schlechter Einfluss.
Ja, der kommt noch dazu.
Ist so, ey.
Ja. Kann ja mal, wir können ja mal bei den HörerInnen rumfragen, ob irgendjemand schon so ein W20 sich irgendwo hat stechen lassen.
Ja, das ist aber eigentlich auch schon so ein Standardding. Da habe ich auch schon so oft gedacht, so, oh, das kommt dahin oder das kommt
dahin.
Finde
ich eigentlich
oder?
Ganz cool, muss ich sagen.
Ja, ich
sagen.
Auch. Ist aber dann wollen wir uns immer andere Dinge, ne? So wie diese komische Schildkröte, die ich da am Arm habe, die mit diesem Ballon so fliegt. Mhm. Die wird es dann eher. Aber irgendwann wird das auch wahrscheinlich passieren.
Ja.
Aber durch Rona und so sind da ja.
Gerade sowieso ein bisschen schwierig, das stimmt.
Voll. Was aber auch übrigens richtig schwierig ist, ist, sich einen Staubsauger zu kaufen.
Oh Gott, jetzt geht das los.
Ja, immer noch mad. So, ich wollte einen neuen Staubsauger kaufen für uns. Ja, und dachte ich mir, geil, ich spende jetzt mal, ich drehe jetzt mal hier durch mit dem Boomer Gollum Money und kaufe mir einen geilen Dyson. Dann habe ich diesen Dyson bei QVC bestellt, weil es da am günstigsten war, ja. Also,
musstest du dafür eigentlich den Fernseher machen, um da zu bestellen? Oder?
Nee, das ging online. Aber okay, das ist auch gleich noch eine kleine Anekdote. Die war richtig süß eigentlich. Ich das Ding da bestellt, wahrscheinlich den Altersdurchschnitt da irgendwie um 130 Jahre nach unten gedrückt. So. das Teil bestellt, wurde nicht geliefert. Hermes meinte, ich war nicht da, hat einen Zettel unten reingelegt und meinte dann, ich habe die Annahme verweigert. So, wow. Dachte ich mir, geil, kommt das Ding halt morgen oder so, ne? Nö, wurde zurückgeschickt. Ich so, okay, geil, hier, moin, QVC, ich will meinen Staubsauger. Die so, nö, ist zurückgeschickt, gibt keine mehr. Kriegst das Geld zurück. Und ich so, ja, aber Lieferverpflichtung, dies, das, deutsche Gesetzeslage. Die so, ja, ja, voll, nee, ihr kriegt das Geld so zurück, ne? Habe ich mit so einer Angestellten diskutiert. Und dann auf jeden Fall meinte sie halt irgendwann in diesem Lauf dieser Geschichte, dass 80% ihres Jobs eigentlich sind, so älteren Leuten zu erklären, wie sie ihren PIN-Code in ihr Online-Portal eintippen können. Und die meisten können das nicht, weil die nicht wissen, wie man die Schrift größer macht.
Oh Gott.
Das war die richtig süßen, dachte ich, oh Gott, fühle ich.
Ja, ja.
Naja, QVC war dann durch. Ha, dachte ich mir, okay, gehe ich mal zu einem bewährten deutschen Elektronik-Dingshaus. Ne? Aber Deutsch, keine Ahnung, ist auch egal, ne? Aber einfach, was man kennt. Gehe ich zum Mediamarkt. Online. Ne? Der ist hier 1,5 Kilometer weit weg. Dachte ich mir, geil, bestelle ich mir. Hab keinen Bock, diesen Staubsauger dahin zu schleppen. Bin ich jetzt dekadent. Und bei dem, was ich dafür bezahle, dann kann da auch gerne eine Lieferung jetzt mal so passieren. Ja? Mega bereut, weil das Teil 3 Kilometer in die falsche Richtung geliefert wurde, in den anderen Stadtteil, wo dann Johanna und ich erstmal schön 90 Minuten nach der Arbeit auf dem Weg waren, dieses Kackteil zu holen. Ja? Mit der schlimmsten Posterfahrung ever, wo ich eigentlich diesen Staubsauger ohne meinen Ausweis bekommen hätte, mit den Worten, was dein Paket, Bruder? Ja. Und ich meinte Mediamarkt. Und er meinte, groß oder klein? Und ich meinte, groß. Und er so, habe ich mir gedacht, mein Freund. Und bringt mir meinen Staubsauger. So, ne? Aber okay, cool. Nice. Aber alle super lieb und nett, ne? Ja, aber trotzdem war das komisch, so eine relativ teure Bestellung. Ich meine, das hätte ein MacBook sein können für 2000 Euro.
Ja, klar.
Dann kommt der Typ und sagt, was dein Paket, Bruder? Und ein anderer sagt MacBook. Er sagt, da habe ich mir gedacht, na, ist mein MacBook weg oder was? Ne?
Ich meine, du kannst jetzt ja auch einfach jeden Tag mal hinfahren und gucken, was passiert, wenn du da irgendwie dich ankündigst.
Aber ich würde lügen, wenn ich diesen Gedanken auch nicht in diesem Moment schon gefasst hätte. Ne? ist ja so wie, keine Ahnung, Klobürsten bei Ikea klauen. Ne? Anyway, das Teil nach Hause geholt. Dann hatten wir irgendwie irgendwas, ich glaube, Aufnahme. Und ja. 2 Tage später habe ich das Ding ausgepackt, dachte mir, geil, jetzt wird die Wohnung gedeißend, ne? Richtig gut. Das Ding eingeschweißt und so, bla bla, ich reiß das Teil auseinander. Freue mich auch voll, merke auch dabei, wie alt ich eigentlich bin, weil ich mich darüber freue, dass ich einen Staubsauger gekauft habe, der so teuer ist wie eine Playstation, ne?
Aber das sind, glaube ich, generell die Endorphine, die einsetzen, wenn du was auspackst heutzutage.
Ja, schon. Und dann hören die halt ganz doll auf, wenn du siehst, dass dieses Ding voll zerkratzt und dreckig war. Und ich auch so, ja, geil. Wirklich. So, ne, Mediamarkt. So, are you fucking kidding me? Hab da angerufen, bla bla bla. Die so, ja, okay, das ist schlecht, schick mal Fotos. Ich schick den Fotos. Die so, ja, wie wär's mit 10 Euro Rabatten? Fuck off, so, ne? Hart mit denen rumdiskutiert, dann auf den Rabatt geeinigt, weil ich meinte, okay, wenn das Ding halt ein bisschen dreckig und zerkratzt ist, aber gut funktioniert, ist mir egal. Wenn ich da jetzt irgendwie, weiß nicht, 50, 60, 70 Euro spare, dann ja, dreckig mache ich ihn ja selber.
Ja.
Ich glaube, das liegt in der Natur des Staubsaugers. So, das Ding 5 Stunden an die Ladestation gehängt, ne, vorbildlich nach Anleitung erst anmachen, wenn er aufgeladen ist, macht das Ding an und er ist kaputt.
Ja, das ist einfach Wahnsinn.
Ich also mega angepisst, wieder angerufen. Die so, nö, Widerruf ist nicht mehr, weil du hast jetzt einen Rabatt von uns bekommen. Ich so, nee, Leute, halt ehrlich nicht. Das Ding eingepackt, so bin zum Mediamarkt gelaufen, hab das Ding da abgegeben, wollte einen anderen haben. A, natürlich komplett ausverkauft. B, steckt mir die Verkäuferin einfach mal so, ja, das macht der Onlineshop manchmal so, einfach gebrauchte Sachen wieder einschmeißen und dann neu verkaufen. Und ich so, hey, ich bin hier Kunde, das darfst du mir doch eigentlich nicht erzählen, dachte ich mir so. Ja. Ich meine, eigentlich müsstest du mir jetzt irgendeine ridonkulös dumme Ausrede geben, warum das, was ihr macht, immer noch voll toll ist und irgendwie ist es vielleicht...
Ja.
Aber nein, sie einfach knochentrocken, so ja, shit happens, ne?
Musst du eigentlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich sag mal, Journalisten hinschicken. Irgendwie so, keine Ahnung, eine Akte oder
Steuerung
App oder irgendwie sowas, die mal irgendwie sowas aufklären.
So, und dann da noch geguckt, ob ich irgendwie einen anderen, oder ob wir einen anderen Staubsauger finden, da erstmal auch wieder voll überfordert gewesen, dass die Dinger alle irgendwie moderner sind als irgendwelche iPads mit 100.000 Knöpfen und irgendwelchen Funktionen und übertrieben großen LCD-Monitoren oder Bildschirm, was ich auch fragwürdig fand.
Ja, ist die Frage, was einem das bringt. So, ne?
Ja, das ist halt auch so, ne? Dann habe ich mich halt auch so belesen über den einen. Es war, glaube ich, die Marke ist egal. Und da war das war eine neue Version. Und in der Kritik von der alten war, dass die nur 40 Minuten Akkulaufzeit hat, ne? Die neue Version hat auch 40 Minuten Akkulaufzeit, aber einen großen LCD-Monitor. Und ich würde jetzt einfach mal die These sagen, das Ding könnte länger, wenn da nicht so ein blöder Monitor dran wäre.
Ja gut, aber vielleicht willst du auch beim Saugen dann irgendwie deine Netflix-Sendung wie vielleicht weiter gucken. Ich meine, wenn es denn das wäre, ne? Wahrscheinlich zeigt dir nur irgendwelche internen Daten von dem Staubsauger an, wie viele Staubkörner der jetzt schon aufgesaugt hat oder was ich was, aber...
Ja, oder da passiert so ein Black Mirror-Shit von wegen, du darfst erst weiter saugen, wenn du diese Werbung zu Ende geguckt hast. So, dann wurde es kein Staubsauger, dann wurde es ein Switch.
Ja, fair enough.
Ja, die funktioniert.
Und Animal Crossing auch.
Ja, also Animal Crossing war ja vorher schon ein ganz großes Suchtthema. Und es wird weiterhin gelebt. Es ist auch schön. Ansonsten momentan Dead Cells feiere ich sehr, sehr cooles Ding. Und irgendwie ist die Switch doch entspannt.
Glaubst du, man könnte das Thema Animal Crossing irgendwie ein bisschen ausweiten auf irgendwie Brettspiele oder sowas? Oder
ist das, ich meine, vom Ding her, es gibt ja...
Es ist ja ein Universum an sich. Also ich kenn's jetzt nicht, ich hab's nie gespielt, aber
ja.
Ich meine, du hast mir ein paar Mal deine Bude da gezeigt. Mit den komischen kleinen Figuren, die da für sich rumsingen und
ja, Gyroiden-Life, das Beste. Also ich glaube, das erste Problem beim Ausweiten ist wahrscheinlich, dass du richtig hart gecopyright-striked wirst. Außer die machen das selber, aber da steckt halt Nintendo hinter.
Ja.
So, und die, guck dir Mario an, so, ne? Mhm. Das ist alles sehr, sehr, glaube ich, sehr, sehr kontrolliert, wo Mario erscheint, für was er Werbung macht. Und der hat schon für viele komische Dinge Werbung gemacht. aber, I don't know, vom Ding her geht's. Ich habe auch letztens ein Rollenspielsystem entdeckt, da weiß ich jetzt den Titel nicht mehr, aber das erinnert ein bisschen an die Mumien aus Finnland da, diese süßen kleinen Viecher. Und da spielst du auch so ein Viech. Und die Aufgabe von den SpielerInnen ist es, Freunde zu finden.
Ist ja erstmal ein nettes Ziel.
Ja, das dann hast du so ganz wirre Kreaturen, hast so eine, weiß nicht, so eine plüschige Giraffenfledermaus und die wäre halt voll gern dein Freund, aber das geht nicht, weil du musst erst irgendwie eine Apfelbanane finden.
Oh.
Und dann findest du die Apfelbanane und dann hast du halt die plüschige Giraffenfledermaus befreundet. Und dann geht's halt daran, weiß ich nicht, ob du da eine Kampagne spielst und guckst, wer am Ende mehr Freunde hat. Ich weiß es nicht. Aber vom Dinger kannst du auch bestimmt ein Animal Crossing RPG oder so machen.
Why not?
Aber ich stell's mir halt vielleicht, weiß ich nicht, das könnte irgendwie cool für Kinder oder so sein. I guess.
Ich meine, Animal Crossing kommt auch bei dir an.
Ja, aber ich spiele es ja nicht als Rollenspiel. Ich tue ja nicht so, als wäre ich jetzt so ein Typ, der auf so einer Insel sitzt, wo außer mir alles irgendwelche Tiere sind. Und ich alles, was ich mache, damit finanzieren kann, dass ich irgendwelche Fische fange. Und in irgendwelchen Discord-Communities Aktienhandel manipuliere. So. Das ist ja auch dieser Unterschied zwischen meiner Freundin, die Animal Crossing spielt und die hat so das schönste Haus und richtet alles ein und macht hier überall so Dinge. Und ich logge mich immer nur ein und gehe auf diesen blöden Rübenmarkt, check auf irgendwelchen Reddit- und Instagram-Foren oder Discord-Foren, wo gerade wo welcher Preis ist, versuche da rum zu manipulieren, um dann einfach innerhalb von einer Stunde unendlich viel Geld verdient zu haben. Und dann bin ich damit auch fertig. Und dann, weißt du, und dann schreiben mir halt so komische Kinder auf Discord so von wegen, bist du der Rübenmann?
Was? Da würde ich mir aber schon Gedanken machen, wenn du solche Nachrichten bekommst.
Nee, weil ich halt...
Bist du der Rübenmann?
Ja, weil ich halt einmal so die Stunde immer angefragt habe, so hey, dies, das, ja, keine Ahnung, ne? Anyway, ich habe dann diese Gruppen auch verlassen, weil ich mich nicht darin wohlgefühlt habe. Und da sind auch komische Dinge zum Teil gelaufen irgendwie. Aber... Da fand ich es auch witzig, ne, wie du so Kapitalismus bei diesem, weil ich so diesen jungen SpielerInnen bemerkst, ne?
Ja.
Also halt richtig dolle, wie du einfach merkst, so Leute, die mit dem Spiel angefangen haben, die am Anfang so ihre Dienste anbieten, von wegen, ich räume deine Insel auf für Summe so und so. Und später, wenn die dann irgendwie Cash haben, dann machen die halt gar nichts mehr. Die shoppen alles im Discord und so und werfen einfach Geld auf ihre Probleme und dann klärt sich das.
Aber das ist ja auch so ein Thema, was es ja auch irgendwie in vielen Online-Rollenspielen gibt. Dieses Handeln und sowas alles, ne? Also, dass du ja da teilweise eine Art ja, Subkultur hast, die sich vielleicht gar nicht mehr irgendwann mit dem eigentlichen Kern des Spiels auseinandersetzt, sondern die ganze Zeit nur irgendwie versucht, irgendwie Profit zu machen, zu handeln und dann krassen Kram zu haben oder anzubieten.
Counter-Strike Global Offensive Weapon Skins, anyone?
Ist auch so ein Thema? Also,
das ist auch so ein Thema, ja. Das ist ein absolut Riesenthema mit komischen, shady Websites, die irrational Umsatz machen, weil du halt so Lootboxen aufmachen kannst in Counter-Strike. Und das ist ja das Ding, das bringt dir ja keine Vorteile an sich, weil du hast ja auch Counter-Strike schon gespielt. So.
Aber noch vor Internet.
Ja, aber vom Ding her verändert sich das ja nicht. Ja? Du spielst die Runde, du machst Kills, du fulfillst Objectives, du bekommst eine bestimmte Menge an Geld. Das Geld kannst du am Start der Runde gegen Items eintauschen. Sturmgewehre, Pistolen, Rüstung, whatever, ist das ja egal. Und wenn du so eine Lootbox aufmachst, dann hast du einen Skin. Dann ist deine M4 vielleicht golden oder hat irgendwie so Anime-Figuren drauf.
Okay.
So, aber es ist die gleiche Sache wie vorher, ja. Und Leute sind bereit, Geld dafür auszugeben.
Ja, also so wie bei, keine Ahnung, League of Legends oder sowas. Oder gibt es halt diese ganzen Spiele, wo du Skins kaufen kannst für deine.
Ja, was meinst du, wie League of Legends eskalieren würde, dieser Markt, wenn die Skin-Verteilung spielergesteuert wäre?
Das wäre heftig, ja.
Das wäre richtig. Ich meine, das Ding ist halt schon so toxic as fuck.
Ja, ja.
So, und dann das auch noch.
Ja, für dem Ganzen noch einen draufsetzen.
Geht halt gar nichts, oder? Aber nein, Animal Crossing ist cool. Gar kein Hate, ganz viel Liebe, sehr, sehr cooles Ding. Und irgendwie in der Pandemie war das schön, auf dieser Insel zu chillen.
Ja, ist auch schön, wenn man sonst keinen Urlaub machen kann oder so richtig, dann kann man sich da zurückziehen. Kommen wir aber mal jetzt zu richtig krassem Nerdshit. Wir haben das in der letzten Folge angekündigt. Ich bewege mich gerade so in den, ja, Welten Lovecrafts irgendwie mit diversen Kurzgeschichten und jetzt mit dem Einstieg als Spielleiter in Call of Cthulhu 7. Und unter meinem Weihnachtsbaum lag Eldritch Horror.
Eldritch Horror.
Und das ist ein
geiles
Spiel.
Ding.
Das ist schon, ja, ist ein geiles Ding. Da würde ich mich jetzt, glaube ich, auch schon drauf festlegen.
Ja, Eldritch Horror, kooperatives Brettspiel von Fantasy Flight Games.
Ist das so?
Ja. Das sind die Leute, die das Star Wars RPG seltsam gemacht haben, die aber auch Dark Heresy gepublished haben. Deswegen ist es in meinem Herz so eine Plus-Minus-Geschichte mit einem kleinen Plus am Ende.
Okay.
Also ich bin denen immer noch wohlgesonnen, weil ich die 40k RPG-Reihe ganz, ganz toll fand, immer noch ganz, ganz toll finde. Und ich weigere mich auch, Wrath and Glory von Cubicle 7 als Kanon anzuerkennen. Das existiert einfach nicht. Das fasse ich nicht an. Die alten Dinger sind gut. Das Neue ist irgendwie strange. Deswegen, nee, also Fantasy Flight Games macht seitdem ja auch, ja gut, die haben einiges an Brettspielen rausgehauen. Ja, ja. Zum Beispiel auch dieses Herr der Ringe-Ding, was wir gespielt haben. Ja. Genau, unter anderem Eldritch Horror, was ja auch echt ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ne?
Ich glaube ja. Als ich meinen Wunschzettel zusammengestellt habe, habe ich nochmal geguckt, irgendwie, es gibt Eldritch Horror, es gibt Arkham Horror und da bin ich mir so ein bisschen durcheinander gekommen. Für beide gibt es, glaube ich, diverse Erweiterungen schon. Und dann wusste ich gar nicht, was ist jetzt, was ist das irgendwie das Gleiche oder was Ähnliches, ist das eine neue, das andere älter, und habe dann einfach tatsächlich mich so ein bisschen auf ein paar YouTube-Kommentare gestürzt, die dann gesagt haben, so ey, ich finde Eldritch Horror irgendwie cooler, und dann waren da eben mehr Leute, die irgendwie Eldritch Horror cool fanden, und dann war ich so influenced und habe gesagt, so gut, dann wünsche ich mir halt das. So.
Ja, und ich meine, das kostet 40 Euro oder so, ne?
Roundabout, ja, 39, ja. Glaube ich, ja.
Also das ist schon cool mit 100.000 Erweiterungspaketen. Aber ja, also Grundprinzip an dem Spiel ist ja, du hast so eine Weltkarte, wo halt die Welt drauf ist. Mit Feldern, die Städte repräsentieren, Orte auf dem Ozean oder irgendwie Wildnis oder besondere Sachen wie, keine Ahnung, Himalaya oder die Antarktis oder so. Und halt auch namenhafte Städte wie Tokio, Istanbul und so weiter. Und man spielt das Spiel zusammen, also kooperativ, gegen das Spiel.
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch, was das halt so cool macht, ne?
Ja, weil es irgendwie einen zusammenbringt. Ich meine, das ist ja das eine, das wir kennen das von Mensch, ärger dich nicht oder Monopoly, spielst immer gegeneinander so. Und das ist irgendwie, ja, vielleicht keine Revolution, gibt es ja auch schon länger. Aber das ist auch cool, wenn du am Tisch sitzt mit deinen Freunden, mit deiner Familie und ihr zusammen an einem Strang zieht und versucht, das Spiel zu besiegen. Und das ist gar nicht so leicht, glaube ich, manchmal auch von den Spieleherstellern irgendwie da eine coole Mechanik, ein cooles System aufzubauen, was genau dieses Thema so umsetzt. Aber da, finde ich, ist das total gut gelungen.
Absolut, ja. Ich meine, das ein Grundsystem ist relativ schnell erklärt. Jede Spielerin sucht sich eine Investigatorin raus. Da sind, ich weiß es nicht, ein Dutzend Figuren oder so bei. Mhm. Die haben verschiedene Stats. Ähnlich wie in dem Pen-and-Paper-Spiel hast du da jetzt eine Person, die hat einen Beruf und die hat Sanity und Leben. Das sind meistens immer so Zahlen zwischen 4 und 7. Und halt 5 Stats wie Stärke, Wahrnehmung, Willenskraft, Wissen und Einfluss.
Alter, nicht schlecht.
Ja, ich weiß auch nicht, das ist krank.
Also ich habe jetzt gerade auch gegrübelt und ich dachte so, okay, du hast schon 3, mehr hätte ich wahrscheinlich auch nicht gekriegt, aber haust du noch alle raus.
Ja. Und die haben 2 Besonderheiten jeweils, immer eine aktive und eine passive Fähigkeit. Also eine passive Fähigkeit, die immer im Laufe des Spielverlaufs automatisch auftritt, wenn die Gegebenheiten dafür vorhanden sind. Wie zum Beispiel der Soldat, wenn der auf dem Feld eines Monsters ist, fügt er automatisch einen Schaden zu. Und halt eine aktive Fähigkeit wie, keine Ahnung, du kannst jetzt halt irgendwas tun. So, das musst du aber callen. Spiel ist unterteilt in 3 Phasen. Aktionsphase, Begegnungsphase und Mythosphase. Und diese Phasen werden halt reihum abgehandelt. In der Aktionsphase kann man sich zum Beispiel bewegen, Dinge kaufen, Fahrkarten vorbereiten, solche Dinge. In der Begegnungsphase triggert man halt Events auf den Feldern, auf denen man sich befindet. Das ist halt immer abhängig davon, wo man gerade ist. Also auf dem Ozean zieht man halt eine Ozeankarte und in Istanbul hat eine Istanbul-Karte. Und da passieren halt Dinge, die halt Lovecraft as fuck sind im Regelfall. Und meistens auch nicht so gut für einen. Man muss dann halt Checks bestehen. Ja, das heißt, man würfelt, wie in einem Pen and Paper eigentlich, gegen die Checksumme, die da steht. Das heißt, zum Beispiel steht da, du musst jetzt einen Stärkeerfolg machen, guckst auf deinen Charakterbogen, siehst, ich habe 3 Stärke, nimmst also 3 Würfel und wenn einer der Würfel eine 5 oder eine 6 auf der Augenzahl hat, hast du einen Erfolg. Dann hast du ein cooles Ding getriggert oder auch nicht. Und in der Mythosphase sind halt die großen Alten dran und machen eigentlich einem das Leben einfach nur schwer.
Super gut zusammengefasst.
Ja, kommt hin, oder?
Ja, kommt schon ziemlich gut hin.
Ein bisschen Replayability ist direkt da drin, weil du 4 große Alte hast. Da weiß ich nicht mehr, ob ich die alle aus dem Kopf, glaube ich, jetzt zusammenkriege. Du hast auf jeden Fall Cthulhu, du hast Azathoth, du hast Baba Shigurat hast du da und warte, du hast die Ziege, Cthulhu, Azathoth und ist da eine Yig oder ist es nicht Yig? Ich bin gerade nicht sicher. Ist das Yig oder ist es nicht Yig?
Wir haben ja bisher eh nur Azathoth gespielt, deswegen, ja, das ist auch so, wenn man sich die Anleitung anguckt, wird einem der Gegner empfohlen, als erstes den zu wählen. Man hat eben oben auf dieser Weltkarte ist so ein Counter, der geht da eben von 0 bis 20. Und ja, die großen Alten fangen dann eben bei einem Betrag an. Und der leichteste vermeintlich ist eben Azathoth, der irgendwie bei 15 anfängt. Und dann hast du wie Cthulhu, ich glaube, der fängt bei 12 an. Und ja, du musst halt dieses Spiel quasi gewinnen über bestimmte Geschichten, bevor dieser Timer am Ende abgelaufen ist. Und das wird eben auch durch verschiedene Events getriggert, dass eben oben dieser Zeitstrahl quasi sich immer weiter Richtung Null bewegt und dann irgendwann die Welt untergeht.
Genau. So, und ich hab's jetzt auch. Es sind nämlich Cthulhu, es sind Azathoth, es sind Shub-Niggurath und es ist Yog-Sothoth. So, übrigens, wer auch Bock auf Cthulhu im Allgemeinen hat, der kann Yog-Sothoth mal googeln. Es ist eine nice Community, die auf Invite, also auf Einladungsbasis operiert. Und da findet man richtig, richtig krassen Content. Von
crazy
Battlemaps, Lore, vorgefertigten Abenteuern, so alles fanmade, aber halt hohes Niveau. Sollte ich dir auch mal zeigen.
Ja, zeig mir das. Bin ich gleich ganz neugierig geworden tatsächlich.
Ja, man zieht eben so einen großen Alten und dann spielt man halt gegen die und hinzu kommt, dass das Spiel einfach auch wirklich unsaglich schwer sein kann.
Ja, also man muss ja auch mal sagen, ich meine, wir oder du vor allem hast jetzt gerade versucht, innerhalb von kürzester Zeit das Spiel so gut es geht zusammenzufassen. Das ist halt wirklich ein Brett. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe...
Ist ja auch ein Brettspiel.
Oh, war dumm. Nee, genau, es ist ein Brettspiel. Und von allen Brettspielen, die ich in meinem Leben bisher, glaube ich, so gespielt habe, kann ich sagen, dass keins so umfangreich und doch auch, muss man sagen, tatsächlich, bevor man das kapiert hat, kompliziert ist wie das. Also wenn man jetzt denkt, man hat jetzt irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, so ein Siedler oder Carcassonne oder Monopoly im Cthulhu-Style in Lovecraft Country, dann hat man sich geschnitten. Also das ist schon was anderes. Und ja, es gibt eben diverse Parallelen tatsächlich zu dem Pen-and-Paper-System, finde ich. Also das ist mir sofort irgendwie aufgefallen, dass man da eben dann diese Werte hat wie Sanity und Leben und das eben würfeln musst. Und dass du eben nicht jetzt wie bei Call of Cthulhu bestimmte Attribute unterwürfeln musst mit dem D100-System, sondern bei diesem Spiel ist das so, dass in der Regel du hast einen sechsseitigen Würfel, 5 und 6 ist ein Erfolg, alles andere ist ein Misserfolg.
Ja, es ist ein bisschen wie Call of Cthulhu trifft die Mutant-Jan-Null-Engine und wird am Ende ein Brettspiel. Was aber wirklich cool ist, glaube ich, für Leute, die Bock auf Leiten und so haben, das Spiel kann einen mega gut inspirieren, weil wenn man eine Karte triggert, dann darf man diese Karte halt vorlesen und die sind wirklich gut geschrieben und auch sehr in diesem Kosmos drinne, was eigentlich doch schon einen Großteil des Spaßes auch so ausmacht. Ja. Vor allem, das ist auch dieses fiese Hin und Her. Ne? Du spielst das ja kooperativ, aber ein bisschen geierst du ja schon, wenn jetzt dein Gegenüber gerade eine Karte zieht, die richtig schlecht ist. Ne? Ja, ja. Und das ist dann auch immer irgendwie unterhaltsam, aber du weißt, für mich halt auch nicht gut.
Ja, und es gibt dann eben, also es gibt unfassbar viele verschiedene Karten, also bis man irgendwann, bevor man jetzt gecheckt hat, was jetzt irgendwie eine Mythos-Karte ist oder eine was weiß ich wie Karte ist, das braucht schon so seine Zeit. Und dann gibt es eben diese einen Karten, die man dann triggern kann und die einen dann quasi eine Aufgabe stellen und dann muss man würfeln und dann gibt es eben ein, ja, meist positives oder negatives Outcome und das ist dann ziemlich sehr nah an dieser Lovecraft-Lore irgendwie dran verknüpft.
Schon, ja. Weißt du, was das auch noch irgendwie stark an Pen & Paper erinnert? Egal ob Civilization oder Eldritch Horror oder irgendwelche Pen & Paper Spiele. Auch wenn du sie mitbringst, wir packen sie auf den Tisch, wir packen sie aus und du sagst, Flo, erklär mir die Regeln.
Ja, du, was soll ich sagen? Also du bist einfach, ich meine, du kennst so viele Regeln auswendig im Kopf, so viele Pen & Paper System Regelbücher, die du irgendwie quasi mit den Zahlen auswendig kennst. Du scheinst irgendwie, ich weiß noch, wie wir nach Schweden gefahren sind letztes Jahr und einfach mal so das Tales from the Loop Regelbuch mal eben in einer Stunde so durchgeblättert hast und so, ja, ich weiß, wie das geht. So, dann frage ich dich natürlich vor am Anfang, ob du da mal Bock zu hast, rüberzugucken.
Ja, weil du auch keinen Bock hast auf Lesen von diesen Büchern.
Ja, vielleicht kommt das jetzt erst mit der Zeit.
Aber das ist auch wieder so, das finde ich auch einfach, was ich bei Brettspielen jetzt mittlerweile merke, ist, die machen mir einfach mehr Spaß, wenn du diesen Produktionswert dahinter auch einfach spürst und siehst. So, ne?
Absolut, ja.
Und es sind wieder diese Fantasy Flight Games typischen Hobbit-Karten.
Mhm, ein bisschen lütt, ne?
Ja, die sind schon ein bisschen lütt, ne? Ist so, muss man sagen, ne? Aber passt. Dafür sind auch einfach echt viele. Ich habe auch gesehen, man kann irgendwie für 5 Euro so ein Halter-Set sich
holen. Sowas habe ich echt schon mal überlegt, weil man wird.
Ah, same, da sind wir beide auch so. Mit diesem fucking Gear Acquisition Syndrome, das wir auch beide haben, ne?
Absolut. Ja, das ist aber auch blöd, weißt du, dann hast du da irgendwie so ein geiles Brettspiel, so, ne? Und hast so einen riesen Kasten. Und dann hast du aber wirklich irgendwie 8 verschiedene Kartentypen. Du willst sie nicht alle aufeinander hauen und da wieder in die Box tun. Und du hast irgendwie so viele kleine Figürchen und was weiß ich nicht was. Das ist irgendwie ein bisschen Nervkram tatsächlich, das alles immer auf und abzubauen. Und jetzt haben wir das ja gerade über Gummibänder gelöst. Das geht ja auch einigermaßen.
Ja, aber jeder Trading Card Mensch, der wird jetzt fauchen, wenn du sagst, dass du Gummibänder um deine Karten rum
hast. Ja, genau. So, ne? Aber das wäre eigentlich auch schon geil, einfach auch so, auch um so den Überblick zu behalten, weil eben wirklich, man hat dieses wirklich große Brett, auf dem man spielt. Also auf unseren Wohnzimmertisch passt das schon gerade so noch irgendwie rauf. Dann kommen noch die Charakterbögen, die jeder so vor sich hat und die ganzen Chips, die man selber hat, da ist man eigentlich schon wirklich jetzt begrenzt. Aber dann kommen ja noch diese ganzen Karten, die ja irgendwo hin müssen.
Und die Chips,
die irgendwo neben dem Spielfeldrand irgendwo aufgelistet und aufgestellt werden müssen und griffbereit natürlich sein müssen.
Ich meine die man isst.
Ach so, ja gut, die kommen natürlich auch noch. Klar, aber es gibt ja auch die Lebenschips zum Beispiel, die auch irgendwo in einem Pool griffbereit liegen müssen, wenn man dann irgendwie seine Punkte verliert oder regeneriert. Und ja, da habe ich auch schon überlegt, ob man sich da so eine Art, ich meine, für Magic gibt es das ja auch so diese Playmats, wo du dann irgendwie so vorgefertigte.
Ja, das ist mir aber auch zu dolle, da bin ich auch nicht zu tief drin, ne? Da bin ich halt auch irgendwie nicht tief genug drin.
Ja, aber sowas, ich meine, das muss ja auch nicht so wild sein, aber ich meine, wenn ich jetzt, also ich als jetzt Einsteiger für dieses Spiel. So, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, hätte ich das schon cool gefunden, wenn man sich sowas zum Selbstausdrucken noch dazu gibt, wirklich einfach eine DIN A4-Seite, wo du weißt, okay, hier packe ich jetzt die Mythos-Karten drauf, weil hinten ist ja immer nur so ein Bild drauf. Du weißt ja immer, zumindest wenn du das erste Mal spielst, nicht sofort, welche Karte gemeint ist, wenn die jetzt Mythos-Karte meinen, auf dem einen sind irgendwelche Tentakeln drauf, auf dem anderen sind irgendwelche Flammen drauf und dann ja, muss man erstmal kurz nochmal in die Anleitung gucken, welche Karte war nochmal was. Das sind einfach so Sachen, die mir das vielleicht erleichtern würden, aber klar, das erübrigt sich, glaube ich, nach 2-3 Mal Spielen sowieso.
Es ging ja auch relativ schnell in den Kopf, ne?
Ja, das ging, genau. Also ich finde, wir haben jetzt den ersten Abend haben wir im Prinzip eigentlich nur einmal das Spiel aufgebaut und sehr schnell verloren. Ich glaube, jetzt haben wir dann das zweite Mal gespielt, da sind wir schon einigermaßen weitergekommen. Heute spielen wir jetzt das dritte Mal, right?
Ja. Genau. Am zweiten Mal lief alles. Wir waren komplett im Spiel drin, wir haben halt hart verkackt. Wir haben nicht einen Mystery gelöst, sind einfach alle gestorben. Wo wir auch den lustigsten Matrosen in der Gruppe hatten, der einfach im Sekundentakt entweder verschuldet oder verhaftet war.
Stimmt.
Das war halt auch irgendwie so ein Meme.
Immer gut in Charakter, ja.
Aber ja, ich glaube hier, eine kleine RMDB-Empfehlung, wenn ihr Bock auf Brettspiele habt, sondern ein bisschen Lovecraft-Shit und kooperativen Stuff, wo man doch einfach mal mehrere Abende wirklich verbringen kann. Ne? Das ist auch das Coole, das ist nicht so ein Spiel, das du auspackst, einmal spielst und dir denkst so,
Ja, genau, man hat so einen Wiederspielwert auf jeden Fall dabei, weil man das jetzt erstmal sowieso den ersten Endboss, sag ich mal, schaffen möchte. Und dann hast du ja noch drei vor dir, die du erstmal schaffen musst.
Und noch irgendwie 12 Erweiterungspakete, die dann mir noch zukommen.
Genau, dann kommen die ganzen Erweiterungen, die du dir noch dazu holen kannst oder eben auch die ganzen anderen Charaktere, die du spielen kannst. Dadurch, dass es irgendwie, ja, gefühlt 12 Stück gibt,
ja.
Kann man da ja auch wechseln. Ja, ich glaube, wenn man übrigens stirbt, dann nimmt man sich auch einfach einen neuen, ne?
Ja, ist auch ganz cool gelöst, nämlich wenn deine Figur stirbt, dann wird die umgedreht auf einer Stadt platziert und du kannst die mit einem anderen Charakter wieder treffen und dann passieren Dinge.
Naja.
Und im Idealfall bekommst du dann das Equipment von der oder so. Aber
ja, das ist krass.
Dann triffst du die vielleicht wieder, wie sie im Krankenhaus liegt oder einfach mad und mental ist und dann wieder in der Stadt rumherirrt. Aber ja, Brettspiel, cool.
Ja.
Was machen wir noch so? Pen and Paper.
Pen and Paper.
Ich habe einen Charakter gebaut. Es ist unglaublich. Ich bin Spieler in einer Kampagne.
Das ist schon krass, dass Flo das mal sagen würde, ja.
I know, right? Kannst du überhaupt nicht glauben, so, was ist das? Ich wurde von einem Kumpel von meiner alten Gruppe angehauen. Das passiert regelmäßig eigentlich. Also, der eine von denen schreibt mir tatsächlich jeden Mittwoch, wann wir Down Darker Trails weiterspielen. Seit über einem Jahr jetzt. Ja. Jeden Mittwoch kommt diese Nachricht. Der ist aber jetzt auch mit in dieser anderen Gruppe. Und dann hat mir einer mich aus Jux einfach mal gefragt, so, hey, ich weiß, du hast eh keine Zeit, das wird nicht klappen, aber bla bla bla, aber hier, die Boys und ich, wir machen Curse of Strahd, hast du Bock? Und ich habe ja gesagt und alle sind ausgerastet. Und tatsächlich haben wir am Samstag jetzt die Session 0 gehabt und zwar das erste Mal seit 1,5 Jahren, als wir alle gleichzeitig im Discord waren.
Krass.
Es hat mega ausgeufert halt sofort, ne? So, und ich glaube, es ist halt auch normal, wenn man sich lange kennt, dass einfach auch kein normales Gespräch mehr.
Nee, natürlich nicht.
Es wird einfach mal geshit talked, ne? Genau, und einer, der gerade anfängt zu leiten, der hat jetzt 2, 3 Sachen auf dem Buckel und er hat jetzt Bock auf Curse of Strahd, das hat er jetzt als Spieler einmal erlebt und hat jetzt Bock, das zu leiten.
Cool, ja.
So, dann ne, haben wir ganz normal eine Session Zero gemacht. Eigentlich brauchen wir das nicht, wenn wir uns alle kennen, aber für so ein großes Modul macht das vielleicht doch schon Sinn, sich davor abzusprechen. Nochmal, wenn ich weiß, was eine Session Zero ist, ist halt die Session vor der ersten Session, wo man über Sachen spricht wie was wollen wir nicht machen, weil das ist vielleicht uncomfortable für Leute, ne? So, keine Ahnung, Gewaltthemen oder Spinnen oder I don't know. Wie wollen wir es handhaben, wenn jemand drauf geht? Wie ist das mit Spieler gegen Spieler Konflikten? Wollt ihr das eher ernst haben? Wollt ihr das eher lustig haben? Wollt ihr einen Mix haben? Wollt ihr eher einen Meatgrinder spielen? Bla bla. Ne? Haben wir halt gemacht, das war sehr easy. Und dann ging es halt an die Charakterideen. Wo der eine von meinen Kumpels auch seit 3 Wochen sein Char fertig hat, den hat er geplant bis Level 9. Der ist immer tief drin.
Krass, ja.
Ja, der baut auch mal ganz wilde Dinge. Wobei, ne, wir spielen Curse of Strahd in 5E und 5E ist da ja auch sehr simpel. Und ja, ich habe mir einen Paladin gebaut, einen Bergzwerg. Und ja, es war easy, ne? Es war, ich habe die in die Beyond benutzt und irgendwie. Ich weiß nicht auch nicht, ob das eine komische Aussage ist, aber dadurch, dass ich das jetzt nicht mit den Büchern so zusammengebastelt habe irgendwie, ne, war das nicht so meine Figur, weißt du? Da war jetzt irgendwie kein.
Spannend.
Ja, war jetzt irgendwie, da war jetzt nicht so viel Herzblut und irgendwie Schweiß drin, wie ich blätter mir die Sachen raus, lese mir Dinge durch, überlege mir Kombinationen, sondern ich klicke auf die App, sage, ich will das machen und die sagt, das und das, 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 das kannst du machen. Und dann klicke ich was anderes und sage, okay, dadurch verändert sich das. Und, also es war easy, hat ein paar Minuten nur gedauert und der Char war fertig und präsentierbar, ne? Aber irgendwie. Vielleicht bin ich da auch noch zu dolle geprägt durch ewig viele Jahre erste Edition von Pathfinder, wo du halt einfach gefühlt immer wieder neuen Stuff entdeckt hast, wenn du durch diese Feedlisten und so durchgegangen bist, die halt einfach krass ausgeprägter waren und du ja eher so fertigere Package in 5E da bewegst. Nichtsdestotrotz hat es geklappt und man hat auch gemerkt, dass das alle Leute sind mit vielen, vielen Jahren Rollenspielerfahrung. So.
Weil alle Charaktere noch 5 Minuten fertig waren, oder?
Ja, und halt auch, was es wurde. Ne? Es war halt das große Topic, was ja immer bei solchen Sachen ist, immer Party Composition, also wie ist die Gruppe aufgebaut. Ja? Und im Idealfall hast du dieses klassische Bild von, I don't know, Schurke, Zauberer, KlerikerInnen und dann hast du dann noch einen Fighter bei oder einen Barbaren, irgendeine Frontline oder keine Ahnung. Unsere komplette Gruppe ist eine große Frontline. Okay. Also die leichteste Rüstung, die in der Gruppe getragen wird, ist Platte. Und die schwerste Rüstung, die in der Gruppe getragen wird, ist Platte. Der Durchschnittsintelligenzwert ist 8. Weil wir haben alle nämlich einfach 8 Int.
So. Okay.
Ist halt großartig. Du bist halt nur unterwegs da mit irgendwie Barbarenkriegern und irgendwelchen Klerikern, die aber auch so gebaut sind, dass sie einfach nur Frontline sind. Also ja, Tank Party, I guess.
Könnt ihr, also dann habt ihr schon erstmal eine gute Base, um zu überleben wahrscheinlich, ne? Oder?
Ja, I don't know. Ja, mal gucken, ne? Tendenziell, wer weiß.
Wer weiß.
Aber ja, das war eigentlich ganz easy. Ich habe den Background gewürfelt für meine Figur, weil ich mich irgendwie inspirieren lassen wollte und habe halt einen adeligen Hintergrund gewürfelt gehabt. Dachte mir, okay, aber ich habe es halt jetzt gewürfelt, also nehme ich das. Wird schon passen, könnte eine coole Herausforderung sein. Und daraufhin ist irgendwie alles ein bisschen eskaliert und die komplette Story dahinter wurde gesponnen. Also die Grundlage, die wir bekommen haben für Cursor Strahd, war, das spielt in Barovia in 5e. Das ist halt da, wo der ganze Cursor Strahd-Shit halt passiert, ja. Und das halt irgendwann weg. Weil du hast ja dieses ganze Multiversum an verschiedenen Ebenen und den ganzen Stuff in 5e. Da wollen wir auch nicht zu tief reingehen, weil das immer sehr verwirrend werden kann. Und Barovia war halt weg. Irgendein Fürst, König, Dude meinte, ey, was geht? Ich ruf mal hier HeldInnen von überall und die sollen das klären. Und wer es geschafft hat, der darf das dann regieren für mich. Und ist dann halt auch irgendwie nice. Um es mal ganz simpel und dumm auszudrücken, ja. Und dann ging es halt los von wegen so, okay, ja, Flo hat adelig gewürfelt, alles klar. Wir machen halt einfach eine Söldnerbande und er kommt von irgendeinem Adelsgeschlecht, das es nicht mehr gibt. Und wir sind alle irgendwelche Misfits, die irgendwo mal reinpassen und wir kloppen uns da jetzt durch, holen das Land und dann können halt alle Misfits dahin und dann haben wir halt einfach so eine, ja.
Klimansland.
Ja, so ähnlich, ne. Nur halt mit einem Haufen Zwergen. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es auch unabgesprochen passiert, dass einfach 3/4 dieser Gruppe Zwerge sind. Es sind einfach überall Zwerge. Wir haben nicht einen Menschen dabei. Es sind überall Zwerge. Die sind alle auch verdammt wütend anscheinend.
Das ist witzig. Ne?
Ja, das ist schon irgendwie richtig witzig. Und dann habe ich auch diesen, du kannst da bei dem Paladin in 5e so Schwüre auswählen. Und dann hast du einmal diesen klassischen Devotion Oath, glaube ich, heißt der. Dann hast du dieses typische Paladin-Bild mit, ich bin rechtschaffend gut und ich helfe allen und ich rette die Armen und ich beschütze die Leute und ich halte mich immer an mein Wort. Und da hast du auch verschiedene andere Sachen wie den Schwur der Rache, womit du eigentlich, da musst du auch mal so krass unterscheiden zwischen Lore und was das in der Engine für dich ändert. Ne? Mhm. Weil von der Lore her hast du jetzt diese Figur, die irgendwie sich für irgendwas rächen will und es geschworen hat und es auch durchsetzen will. In der Engine hast du auf einmal so einen richtig krassen Single-Target-DPS-Typen, der halt auf einzelne große Monster ridiculous Schaden raushauen kann.
Okay.
Und das Ganze geht auch in die andere Richtung mit einem anderen Schwur in Richtung Defense. So. Und ich habe jetzt den Schwur der Eroberung, weil ich dachte, irgendwie passt das mit, wir wollen das ja wieder erobern und bla.
Ja,
ich bin gespannt. Also in 2 Wochen geht's los. Der Spielleiter hat ein bisschen Schiss, weil er nicht gedacht hat, dass da so eine komische, sehr ja, frontale Frontline-Party entsteht.
Ja. Ist natürlich für ihn natürlich auch ja, schwierig, wenn er selber gerade erst so angefangen hat mit dem Spielleiten, relativ frisch, und dann ja mit etwas konfrontiert wird mit irgendwie ja, super erfahrenen Spielern und ja, die dann irgendwie was machen, womit er vielleicht nicht gerechnet hat sofort.
Ja, ich meine, da kann man sicher auch helfen. Ne? Leute, die das erstmal 5e leiten, überlegt, ob ihr alles erlaubt oder nicht, oder sprecht mit euren SpielerInnen. Es ist kein Dick-Move, wenn ihr sagt, ihr erlaubt den Artisifier nicht als Klasse, weil da können komische Dinge passieren. Ja.
Was ist der Artisifier?
So ein Tinkerer-Ingenieur-Dude, der halt Dinge baut. Und wenn du das dann kombinierst mit dieser einen, der einherkommt, mit dem Warforged, dann bist du vom Dinger Robocop und baust dich selber um. So, das kann halt sehr, sehr krass werden. Ja. Oder du kannst beim Warlock den Hexblade nehmen und dann kannst du im Nahkampf Charisma benutzen zum Treffen und um Schaden zu verursachen. Und es ist halt auch dein Hauptspell, glaube ich, zum Casten.
Okay, krass.
Und das ist halt ein ganz krasser Fokus auf ein Attribut, ja. Und das kannst halt ganz böse ausreizen und dadurch halt ein sehr, sehr hohes Powerlevel erreichen. Und wenn die Party dann nicht so hingereicht ist, Und dann overshadowst du die und dann wird das ein bisschen blöd für alle, ne?
Ja.
Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn der Durchschnittsgruppenschaden irgendwie 8 ist und einer macht 19, dann fragt man sich auch so, warum bin ich gerade überhaupt dabei? Deswegen Pro-Tipp, überlegt, ob ihr Bock auf Artistifier habt. Überlegt ganz dolle, ob ihr Bock habt auf einen Cleric mit der Schmiededomäne, weil das ist eigentlich auch ein Artistifier. Die geben das nur nicht zu. Eigentlich ist das genau das Gleiche, nur irgendwie heilig. Ja. Und Friedensdomäne, Leute, Friedensdomäne macht Spiele kaputt. Das kann zu dolle werden.
Weil?
Du auf einem sehr geringen Level, also ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, ne? Ich habe nur die Effekte schon gesehen, so, das war uncool. Die geben Boni auf bis zu 2 Leute in der Gruppe. Und zwar, ich glaube, 2W4 Boni auf alles, was sie würfeln können. Das heißt, was? Im Idealfall hast du am Anfang einen Krieger mit einer plus 8 to hit. Und daraus wird ein plus 16. Und dann, oder auf Schaden. Es ist halt dolle, ne? Und ja. Das kann halt Low-Level-Encounter einfach richtig kaputt machen. Und dadurch hast du halt Power-Creep. Und 5E ist ja eh sehr berühmt für Power-Creep.
Definiere bitte mal Power-Creep.
Power-Creep ist, dass das ganz schnell aus dem Ruder läuft, wie stark Figuren werden. Und dadurch müssen Herausforderungen halt einfach immer, immer krasser werden.
Ja.
Und Figuren werden irgendwann wirklich godlike dolle. Das geht so ab Level 10 los. Also viele Leute spielen ja gerne immer dieses glorreiche Mittelfeld zwischen Level 3 und Level 9. Und ab Level 10 wird es halt so uff.
Mhm.
Uff. Ne? Also bei einem Pathfinder hat man aus Spaß auch mal gesagt, so wenn du Level 14 spielst, brauchst du eine Excel-Tabelle, um deinen Charakter zu steuern. da geht auf einmal halt sehr, sehr, sehr viel.
Ja.
Und da hast du halt so richtige Powerhouse-Figuren, die halt auch keine einfachen Quests mehr machen. Ne? Da hast du, weiß ich nicht, Barbaren, die komplette Horden alleine wegmachen, Zauberer, die Welten vernichten, keine Ahnung, Epic Shit.
Ja.
Oder du hast einen krassen Barden, der zusammen mit Heidi Klum Chai Tea with Heidi aufnimmt.
Oh Gott. Dass du mit dieser Nummer jetzt nochmal kommst.
Oh ja. Wir haben es auf der Fahrt nach Cuxhaven am Wochenende gehört.
Ich hab's euch ja gesagt, da kommt was auf euch zu.
Was ein Scheiß. Das war wirklich ungut.
Ja, für alle Nichtwissenden, ich glaube, wir können das ja nach der Aufnahme mal im Discord Musik auf Topic Channel posten, worüber wir gerade gesprochen haben.
Ja, Heidi Klum und Snoop Dogg haben ein Lied gemacht.
Aber da könnt ihr generell eh vorbeikommen. Wenn ihr euch mit Flo über seinen neuen Charakter oder seine neue Kampagne über D&D unterhalten wollt, dann könnt ihr da gerne im Dungeons and Dragons Channel vorbeikommen. Und wenn ihr auch noch Tipps habt, wo wir gerade dabei sind, für Eldritch Horror oder vielleicht uns sagen wollt, was es mit Arkham Horror auf sich hat, weil, wie gesagt, das kenne ich jetzt so noch gar nicht, dann gibt es eben auch einen Brettspiele-Channel, da kann man auch dann darüber sprechen.
Voll, ja. Wir haben noch 2 Mechaniken, die wir benutzen in 5e.
Ja.
Die könnten ganz cool sein für Leute, die das irgendwie interessiert. Und zwar geht es da um kritische Treffer. Kritische Treffer kennen wir ja alle, ne? Du wirfst die 20 oder je nach Waffe, 19, 18, wenn du Keen hast, 17, 16, whatever. Und daraufhin kannst du deinen Schaden zum Beispiel verdoppeln. Ja, was im Idealfall heißt, keine Ahnung, du machst 1W6 Damage, würfelst eine 6, würfelst noch eine 6, hast 12. Kann aber auch sein, dass du eine 1 und eine 1 würfelst und machst bei einem Crit nur 2.
Hm.
Plus passive Modifier natürlich. Das ist blöd. Deswegen, es gibt eine Sache, die man machen kann, das sind Exploding Dice, also explodierende Würfel. Wenn du einen Crit hast und du würfelst den Damage und der Damage ist maximal, würfelst du nochmal. Und wenn er dann immer noch maximal ist, würfelst du nochmal. Also vom Ding würfelst du so lange 6, bis du keine 6 mehr würfelst. Was wir jetzt aber machen, sind Swinging Crits, oder schwingende kritische Treffer. Das heißt, du würfelst einen Crit und der Maximalschaden, den du machen kannst, ist direkt passiv da. Und dann würfelst du nochmal Damage.
Okay.
Also einfach als Beispiel, du hast einen plus 2 Damage-Bonus und benutzt eine 1W6 Waffe, dann wäre normalerweise dein Crit-Ablauf ja, du würfelst 1W6 plus 2 am Ende und hast im Idealfall eine 8.
Ja.
So, jetzt ist der Grundschaden schon 8. Weil das ist der Maximalschaden, den nimmst du und dann würfelst du nochmal.
Okay.
Ja. Und dann würfelst du nochmal 1W6 und rechnest die 8 halt direkt oben drauf.
Okay. Ja.
Was dafür führen soll, dass halt kritische Treffer immer kritisch sind. Ja, die sollen Spaß bringen, wenn du da.
Willst du belohnt werden? So, ne?
Ja, genau.
Wenn du gut geworfen hast oder sowas, dann willst du belohnt werden und dann willst du halt Schaden austeilen, wenn das jetzt eben ein Wurf war, um Schaden auszuteilen.
Ja, aber es geht halt auch in beide Richtungen.
Ja, okay.
Das heißt, man muss sich halt auch, das ist auch bei uns jetzt das Glück, niemand bei uns ist irgendwie scheu, einen Charakter zu verlieren und halt auch Metagaming zu ignorieren und auch dumme Entscheidungen weiter zu verfolgen, weil es im Charakter einfach gerade passt. Ja. Das haben wir alle in diesen Gruppen schon sehr, sehr oft und sehr, sehr erfolgreich gemacht. Vor allem im Alien-RPG war das nochmal großartig, so, wo du als Spieler schon eine Stunde vor weißt, so, die Figur stirbt. Das ist so, da kommt kein Weg mehr dran rum. Und du könntest jetzt Metagame und sagen, ja, ich gehe weg oder ich ändere plötzlich doch meine Meinung. Aber das ist halt relativ unglaubwürdig. Na, wenn du jetzt 4 Stunden lang der sture Barbar bist und dann bist du in einer gefährlichen Situation und sagst, so, Diplomatie könnte man eigentlich auch mal probieren. Bullshit. So. Und daher, ich bin gespannt. Da werden 1-2 kleinere Playberichte bestimmt mal kommen. Aber ich hab Bock.
Voll gut. Also ich freue mich, dass du da diese Runde hast auf jeden Fall und dass die jetzt auch wieder zustande kommt. Und dass ihr da jetzt Curse of Strahd spielt, ja, bin ich gespannt, wie und was du da so zu erzählen hast. Selber wieder D&D aktiv zu spielen.
Ja, ich bin auch gespannt.
Wann hast du das letzte Mal selber D&D gespielt?
Oh, so selber, I don't know, nur so. Also Johanna hat für mich mal geleitet, das war Pathfinder, das war nice. 2-mal hat sie für mich geleitet, das war richtig cool. Manchmal shooten wir uns auch so Mini-Sessions einfach ohne alles. Wo man einfach irgendwie gerade, keine Ahnung, wenn du beim Autofahren bist und dann droppt einer eine Story und dann hast du so, keine Ahnung, das ist süß, macht Spaß. Aber sonst halt nicht so oft, ne? Das ist so, es ist halt nicht so oft. Das ist immer so ein 20-zu-1 Verhältnis, würde ich sagen.
Glaubst du, dass jetzt wieder als ewiger Spielleiter wieder eine aktive Runde zu spielen, was nach so langer Zeit trotzdem noch irgendwie was ändern kann an deiner Art und Weise, Spiele zu leiten?
Absolut. Also ich hoffe, ich lerne ganz viel. Halt auch von Leuten, die neu damit anfangen, weil die halt so geil unbefangen sind, ne?
Ja.
Und die können halt vielleicht coole, frische Winde damit reinbringen. Ich sag ja auch immer richtig gerne, ich bin ein schlechter Spieler, weil ich so viel leite und dadurch einfach anders spiele. Bei mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass wenn ich jetzt spiele, ich nicht optimal spiele. So, sondern ich jetzt nicht mehr im Fokus darauf habe, dass ich in meiner Rolle das Beste machen kann, was am besten passt oder was meine Figur am besten tun könnte, sondern ich denke immer an den Plot und ich versuche immer den Plot am coolsten voranzutreiben oder irgendwie das so zu machen. Was halt auch gut sein kann, aber auch irgendwie schlecht. So. Metagaming und Min-Maxing und so mag ich persönlich ja eh nicht. Deswegen, ja, I don't know, Story-Roleplay ja, aber lange die gleiche Figur geht so.
Ja. Ja, bin ich gespannt, was du da erzählen wirst. Coolio.
Voll, wann wird bei dir wieder geleitet?
Gute Frage, aber ich würde das gerne demnächst machen, tatsächlich. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe ja einmal jetzt der Nachtexpress geleitet und das habe ich ja auch schon hier im Podcast darüber berichtet. Und das würde ich gerne noch mal vertiefen, auch vielleicht ein Abenteuer her, wirklich 2-mal zu spielen.
Ja.
Weil ich glaube, dass das einem auch helfen kann, ja, besser zu werden, weil du die Fehler, die du gemacht hast beim letzten Mal, jetzt vielleicht korrigieren kannst und sich dein Horizont einfach erweitert. Mhm. Gibt es irgendwie bei dir Spiele, wo du sagst, das habe ich schon richtig oft geleitet?
Alien-RPG, den Streitwagen der Götter.
Ja.
Ja, glaube ich, 15 Mal oder so.
Ja, krass.
Halt den halt oft, ne?
Ja.
Corbett House, auch eine Handvoll Mal. Solche Sachen. Deadlight, was wir letztens nochmal gespielt haben. Mhm. Das hatte ich auch 5 oder 6 Mal gespielt. So, es gibt einfach Adventures, die mag ich gerne, die spiele ich dann auch gerne. Ich weiß nicht, Alien RPG ist da so geil aufgebaut bei den fertigen Systemen, die die da haben. Ne? Das ist so nice aufgebaut, dass das so einfach ist zu leiten und es passieren immer so viele Dinge, von denen du selber vorher nicht genau weißt, wie sie passieren. Das ist richtig cool gemacht.
Ja. Ja, das ist ja, also bei mir war das jetzt so, dass ich mich auch nochmal auseinandergesetzt habe damit, ob ich jetzt neben Call of Cthulhu mir direkt noch irgendwie ein anderes Spiel raufschaffen möchte und habe ja kurz geliebäugelt mit Monster of the Week, weil das kenne ich jetzt eben schon aus Spielersicht und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, so ey, ich bin jetzt gerade erst mit dem großen C ganz langsam eingetaucht in COC und jetzt möchte ich
Oh, wow. Ja, oder?
Oh Gott.
Ja.
Facepalm. Oh Gott. Mhm. Oh Gott. Das war nicht, also ja, von mir auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Scheiße. So, wo waren wir? So, ich bin mit dem großen C eingetaucht in Call of Cthulhu und Flo kriegt sie nicht ein. Und jetzt
Cringe Boys.
Die Cringe Boys wieder am Start. Lang nicht gesehen. Nee, und jetzt, genau, bin ich drauf und dran zu gucken, erstmal bei diesem System zu bleiben, mich ein bisschen zu festigen, die Regeln mir einzuverleiben und einfach da als Spielleiter ein bisschen besser zu werden. So, und auch Abenteuer besser lesen zu können. Und da hätte ich jetzt noch eine Frage abschließend, weil das habe ich gemerkt beim letzten Leiten, dass ich mir unsicher war, nehme ich mir jetzt, also wie gesagt, ich sitze am Tisch, habe meinen Spielleiterschirm, habe meinen Laptop, habe das Abenteuer offen als PDF und habe meine Notizen offen, die ich mir irgendwie zu diesem Abenteuer gemacht habe. Hast du da, also ich meine, es gibt ja nicht so dieses, so musst du es machen, aber hast du irgendwie einen Tipp dazu? Weil ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich das Abenteuer offen habe, dass mir das dann zu viel Text ist, um mich da schnell drin wiederzufinden und zu organisieren. Und ich habe irgendwie aber auch die Vermutung, dass das auch irgendwie dämlich ist, sich irgendwie quasi eine eigene Kurzfassung von dem Abenteuer selber zu schreiben in der Notiz-App. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zielführend ist, wenn man das ganze Abenteuer sich nochmal in die Notiz-App reinballert, einfach in Stichworten. Oder ist das doch der Way to go irgendwo?
Ja, also Way to go gibt's eh nicht, ne? Da ist ja einfach jeder anders so. Also ich würde sagen, wenn du jetzt ein Abenteuer vor dir hast und du weißt, das will ich leiten, ne? Unabhängig davon, ob das 10 Seiten sind oder 50, dass du es einmal von Anfang bis Ende liest und dir da auch keine Notizen machst, gar nichts, und du liest es nicht wie ein Spiel, sondern wie eine Geschichte. So, dass du verstehst, was da passiert, ne? Weil das Wichtige ist, dass du nicht verstehst, wie es passiert, also Würfelmechaniken, whatever, sondern dieses Abenteuer will eine Geschichte erzählen. Die hat einen Grund. Das hat einen Grund, warum das so geschrieben ist, ja. Und du hast eine Message, die du rüberbringst, ja. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du eigentlich offen dafür, das zu vertiefen, ja. Dann kannst du sie ein zweites Mal nochmal durchlesen, eben aus Spielleitungssicht. So, und dann merkst du, okay, hier muss ich aufpassen, das ist gefährlich, hier könnte vielleicht alles ein bisschen anfangen zu stallen, da muss ich vielleicht pushen, I don't know, so. Dann je nach Größe, super gut, wenn du dir Notizen machen kannst. Und es muss halt auch echt nicht viel sein, ne? Oder dass du so kleine Uhren in deinem Kopf einbaust bei bestimmten Stellen, wo du weißt, ich will nach 1,5 Stunden hier sein und nach 3 Stunden will ich da sein, ja. Das ist ja auch immer das, was so fertige Abenteuer irgendwie schwer macht, vor allem wenn man sich nicht so oft trifft, dann will man die halt durchkriegen. Und das merkst du bestimmt, hast du vielleicht auch schon gemerkt, oder Leute draußen haben es bestimmt schon gemerkt, ihr habt ein fertiges Adventure. Die erste Stunde ist ein bisschen schleppend, weil die Leute reinkommen. Die Mitte ist eigentlich schon mal richtig, richtig geil. Rollenspiel passt, man macht coole Sachen, das ist alles richtig, richtig gut. Und dann merkt man nochmal so, boah, die Leute müssen irgendwie morgen arbeiten oder so, und es ist schon 23.30 Uhr und ich habe jetzt noch 1,5 Stunden Plot, ja. Und ich muss das jetzt durchballern, weil wir wollen halt auch nicht cutten, ne? Das ist was so, das schwer macht, wenn du aber vorkommunizierst und sagst, wir spielen nur bis zu einem bestimmten Punkt und machen dann 2 Teile daraus, ist oft vernünftig, das so zu machen. Ansonsten, man kann, also ich habe ganz, ganz viel nochmal gelernt durch Alien RPG tatsächlich, wie ich eben meinte, sowas wie den Streitwagen der Götter, weil das von der Struktur her einfach echt genial gemacht ist, ne? Du hast die Grundstory und das Spiel, wenn du es in der Leitung liest, ist es sehr, sehr chillig. Du hast die Story, du hast Raumbeschreibung für alles auf dem Schiff und danach hast du so Seiten mit so kleinen, wie so Kärtchen, das sind einfach so Blöcke und dann stehen da Events drin. Und da sind Events, da steht halt drauf, dass die halt diesen Pflicht, wie zum Beispiel, dass, keine Ahnung, der Strom ausfällt oder das Raumschiff geht kaputt.
Ja.
So, dann hast du 4 Pflichtsachen, die passieren müssen, ne? Das können jetzt einfach mal, wenn wir aus dem Kopf einfach mal so losschießen, ist, das erste Pflichtding ist, du hast ein Notsignal, ne? Wenn wir jetzt Sci-Fi machen. Du hast ein Notsignal, das ist der Anfang von deinem Stuff, ja? Das zweite Pflichtding ist, wenn sie an Bord des Schiffes sind, oder das zweite Pflichtding ist, sie müssen an Bord des Schiffes. So, ne? Das dritte ist, an Bord passiert irgendwas. Der Computer geht an und sie kriegen mit, dass da wieder richtig creepy Shit passiert ist und gleichzeitig wird vielleicht der Rückweg gekappt. Und der vierte Weg ist, das vierte Pflichtding ist halt irgendwie der Erfolg beziehungsweise das Ende. Weil du kannst ja auch eine gute Session gehabt haben, ohne dass du am Ende gewonnen hast.
Mhm.
Und mehr ist auch eigentlich Streitwagen der Götter nicht. Du hast aber einen Haufen von so Karten, die alternativ einbaubar sind. Wenn du zum Beispiel, hast du da Karten bei, die du benutzen kannst, wenn das Spiel zu schnell ist. Dann kannst du es halt verlangsamen, indem du, I don't know, einen Alien droppst oder einen Brand, der bekämpft werden muss oder irgendwas muss repariert werden oder irgendjemand dreht durch. Oder du hast Sachen, die eben das Spiel beschleunigen können, weil du jetzt einen Countdown hast, wo die Leute wissen, okay, wir haben 10 Minuten, um das und das zu lösen. Und wenn du davon eine Handvoll hast, die du droppen kannst, gibt dir das halt mega Sicherheit, weil du hast
die Kontrolle. So.
Du hast halt die Kontrolle. Ohne dass du halt großartig nachgucken musst. Und hier ist dann auch eine steile These. Vom Ding an kannst du 10 Stück davon fertig machen und du kannst in jedem System und in jedem Abenteuer benutzen, weil irgendwo sind sie alle gleich. Ne?
Ja, stimmt.
jedes Rollenspiel, das du spielst, hat eigentlich ähnliche Probleme, sag ich mal, die passieren können. Ne? Was halt Zeitverlust zum Beispiel ist. Weil es ist zu langsam oder es ist zu schnell. Oder was machst du, wenn die Spieler nicht engagen mit der Story?
Ja.
Genau, und dann bereitest du halt solche Sachen halt vor und guckst da auf dein Kärtchen, sagst, okay, krass, das spiele ich jetzt. Die müssen ja nicht mehr wissen, dass du dein Kärtchen liegen hast oder einen Notizzettel. Ne? Mhm. Weil für die spielenden Personen ist ja das, was gerade passiert, das ist halt echt. So, dass du jetzt da ein UNO-Deck mit Möglichkeiten liegen hast, so, das weiß ja keiner. Und das hilft dir halt auch souverän, einfach damit weiterzumachen. Und du musst weniger improvisieren, weil du weißt ja schon circa, was damit passieren kann, wenn du da spielst. Da stell dir vor, wenn du Magic spielst und du weißt, du hast diese +2/+2 auf der Hand und du wartest darauf, dass der Gegner irgendwie die eine Kreatur tappt und dann kannst du das legen.
Ja.
So, ne, das ist ein vorbereiteter Move, aber du kannst die vom Ding auch woanders spielen.
Ja, stimmt.
Ja, das war nochmal ein ganzer Input-Drop. Und ich meine, als wir jetzt das tote Licht gespielt haben in Call of Cthulhu, habt ihr vom Ding her ja auch am Ende verloren.
Ja, das stimmt. Das haben wir.
Ja. Und es war trotzdem cool. Und
genau, das ist ja auch das, was ich so mag an Pen and Paper Abenteuer. Das ist ja eben, geht ja auch oft um den Weg und nicht unbedingt immer um das Ziel. So, ja. Geht darum, einfach eine gute Zeit zu haben mit guten Leuten und das ist dann die Essenz von allem. Und das gefällt mir daran eben so im Vergleich zu anderen Video- oder Brettspielen. So. Und deswegen ist auch jetzt, freue ich mich gleich auf die Eldritch Horror-Runde.
Ja, voll.
Weil man da wieder an einem Strang zieht und ich glaube, dass es einfach eine gute Zeit wird. Auch wenn das eben ein düsteres Setting ist, aber das
macht's halt auch aus.
Macht's auch irgendwie Spaß.
Und ich glaube noch so ein Last-Minute-Mic-Drop, auch weil ich das heute im Discord gelesen habe, was glaube ich jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass ihr wenn ihr ein fertiges Abenteuer spielt, dass man das nicht zu 100% barer Münze so nimmt, wie es da steht. Das heißt, nur weil da ein Encounter reingesetzt ist mit, ich weiß es nicht, einem Zombie und der hat 10 Stats. Keine Ahnung, egal welches System.
Ja.
Ja? Und du merkst, es ist zu hart. Dann machst du daraus eine 5-5. Oder du merkst, okay, das geht hart nach hinten los, das ist voll lame. Dann machst du 30-30. Und das kannst du mit allen Sachen machen. Du kannst einen Check für eine Tür, die aufgemacht werden soll, einfacher oder schwerer machen. Du kannst Munition anders verteilen, als sie da ist. Du kannst einfach mal machen, dass der NSC jetzt doch nicht so nett ist, wie er eigentlich war. Oder er ist voll nett, obwohl hier steht, er ist hostile. Ne? Wenn es mit einem Plot passt, kannst du das machen. Und ein fertiges Abenteuer hat ja auch immer eine Rechengrundlage. Wovon du hast ja diese Party-Strength. Du hast die Stärke der Gruppe, von der du ausgehst, dass die das hinkriegen werden. Und die ist ja nicht sichtbar für dich. Ne? Wenn es ein 5E-Abenteuer ist und da steht, dass hier ist ein Abenteuer für 5 Spielfiguren Level 4. Dann ist das ein Riesenunterschied, ob die Party abgestimmt ist, ob die equipped sind oder ob das 5 nackte Barden mit einer Harfe sind. Ja. So, da musst du einfach ein bisschen flexibel sein, auch merken, wo du tweaken kannst. In Fantasy-Sachen kannst du eigentlich immer relativ easy machen, weil du einfach sagen, ach, du kannst auch überall sagen, du kannst einen dicken Boss haben und wenn du merkst, die Gruppe ist so schwach, dann hat er schon eine alte Verletzung.
Ja.
Ne, und ist dann vielleicht mal eine Runde gestunt oder keine Ahnung. Weil jemand im Discord hatte geschrieben, dass die es ganz oft haben, wenn die spielen, dass halt immer mindestens einer down geht und manchmal gehen auch 3 von 4 Leuten down. Und dass es irgendwie unbefriedigend ist, weil die Kämpfe sich nur so anfühlen wie, wir kriegen jetzt aufs Maul, bis einer es gerade so schafft. Und das muss so nicht sein.
Ja, das ist doof. Ja.
Das kann so sein und manchmal ist es auch mega gut. Aber halt nicht jedes Mal. Ja.
Ja.
Weil Drama nur dann dramatisch ist, wenn es halt dramatisch ist, so, ne? Du kannst die Dramaturgie nicht erzählen, außer im Passionis de las Passionis, wo du immer auf 100
gehst.
In 5E geht's ja auch nicht die ganze Zeit. Stell dir vor, du guckst Herr der Ringe und das Auge Saurons ist immer da.
Ja, und es geht ja auch um die Abwechslung. Also du spielst ja auch, weil du eben nicht weißt, was passiert oder was als nächstes passiert. So, ne? Du bist einfach gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Egal, ob du jetzt auf der Seite der SpielerInnen stehst oder der Spielleitung. So, du spielst ja auch, weil es eben so unberechenbar ist und du nicht weißt, was passiert oft.
Absolut, so. Ja. Und glaub, der Nummer-1-Tipp für jedes Spiel immer ist, sei einfach. Sei der größte Fan von deinen SpielerInnen. Immer. Von deren Figuren und von den Personen, die da spielen. Und dann, du rootest ja auch für die. Ja? Ja. Und wenn sie eine dumme Idee haben und du denkst, oh, das macht meinen Plot voll kaputt. Das ist immer noch der kleine Teil, wo du auch selber denkst in der Leitung so, aber was wenn? Vielleicht ist das doch viel geiler.
Ja, das klingt schön. Ich glaube, viel schöner kann man diese Folge jetzt auch nicht mehr abrunden, um ehrlich zu sein. Flo, das war Folge 40.
Das war Folge 40 und ich tease nochmal, ich drop nächste Woche was Krasses.
Okay, ich bin gespannt.
Mm.
Krass.
Mm.
Okay, ich bin gespannt. Gott. diese Spannung.
Nein. Dann erstmal ganz schnell Hände waschen, Maske tragen.
Und dann bis bald, Leute.
Bis dahin. Tschüss.